Sie gilt als die Begründerin der Videoperformance. Die New Yorkerin Joan Jonas, die mit beachtlichen 86 Jahren auf mittlerweile fast 50 Jahre Schaffensphase zurückblickt und sogar trotzdem Anfang September live in München mit dabei war, als im Haus der Kunst ihr zu Ehren die große Retrospektive eröffnet wurde. In ihrem gesamten künstlerischen Schaffen hat sie sich immer wieder mit gesellschaftlichen Ritualen beschäftigt, ist dafür auch viel gereist, zum Beispiel nach Japan, Vietnam und Singapur, und hat fast so einen anthropologischen Blick entwickelt, ne, sehr akribisch auf unterschiedliche Kulturen dieser Welt geschaut und dem, was sie dort gesehen und erlebt hat, auch immer wieder Raum, sehr respektvollen Raum in ihren Werken gegeben. Und seit den 2000er Jahren beschäftigt sie sich auch vermehrt mit Natur- und Umweltthemen. Mit der Retrospektive zeigt das Haus der Kunst die bisher umfangreichste Einzelausstellung zu Jonas Werken in Deutschland. Dabei sind Werke aus fast allen Perioden ihres Schaffens in Form von Videoinstallationen, Zeichnungen, Requisiten aus Film und auch Masken. Und die folgen dabei keiner Chronologie, sondern gehen thematisch vor und versuchen auf diese Art und Weise zwischen den einzelnen Werken auch die qualitative Verbindung herzustellen. Jonas selbst sagt, Kunst sei für sie eine Art, Probleme zu lösen. Welche Ansätze sie für die großen Themen dieser Zeit bereithält, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Ja, 4 Jahre hat es gedauert, jetzt ist sie aber endlich da, die große Retrospektive über die Performance-Künstlerin Joan Jonas im Haus der Kunst in München. Und Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, die war mal wieder in München und hat dort Joan Jonas getroffen und mit ihr gemeinsam über ihre Arbeit gesprochen, die aktuelle, die vergangene und ihren Blick auf andere Kulturen und all die Probleme der Welt, die jetzt gelöst werden müssen. Und sehr spannend, was dabei rausgekommen ist, und ich begrüße dich ganz herzlich, Elke Buhr. Hallo Elke.
Hallo.
Joan Jonas ist ja extra für die Eröffnung dieser Retrospektive nach München gereist. Mit 86 Jahren gibt ja viele Leute, die schon wesentlich früher nicht mehr solche Reisen antreten. Und man kann ja auch denken, so nach 50 Jahren, ne, diverse wahrscheinlich Einzelausstellungen, viel besprochene Sachen und so weiter auf der ganzen Welt. Was würdest du sagen, hat sie jetzt dazu inspiriert, nochmal nach München zu kommen? Ist das dann doch eine besondere Ausstellung für sie oder woran liegt das? Woher stammt jetzt die Motivation?
Die ist einfach wahnsinnig gut unterwegs und die möchte, dass ihre Kunst international gezeigt wird. Also die hat ja auch eigentlich erst, also in Europa so in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren, da hat das eigentlich erst angefangen, dass es so die richtig großen, wichtigen Ausstellungen gab. Oder es gab halt nochmal wirklich, also da gab, es gab tolle Retrospektiven und sie war in Venedig auf der Biennale, da hat sie den amerikanischen Pavillon bespielt und jetzt gerade die Ausstellung, die in München ist, da war ja die die Haupt sozusagen, also das hat angefangen vor 4 Jahren in der Tate, das war diese große Retrospektive und für sie ist es total selbstverständlich, dass sie dann auch immer kommt, dass sie dann aufbaut und sie hat eine wahnsinnige Energie, also die stand vor mir, es gibt wenig Leute, die kleiner sind als ich bin wirklich klein und die war noch klein, also ich musste zu ihr runtergucken, weil sie schon sehr gebeugt geht, hat so einen Stock immer in der Hand, aber der Stock, der wirkt wirklich eher wie so ein Accessoire, also die läuft dann durch die Ausstellung wirklich als wäre gar nichts und auch wenn man mit ihr spricht, total konzentriert und fest und entschlossen. Also für die war das, glaube ich, selbstverständlich. Und außerdem war die Ausstellung ja auch besonders jetzt wegen ihrer Geschichte. Also die eigentlich hätte die Retrospektive von der Tate damals schon nach München weiter wandern sollen. Okwuyi Enwezor hatte das fest eingeplant. Dann ist Enwezor ja durch einen relativ absurden Vorgang dann von seinem Posten als Direktor des Hauses der Kunst dann enthoben worden, ist er auch ein halbes Jahr danach verstorben. Und dieser Interims-Geschäftsführer, der dann da eingesetzt wurde, der hat dann die Joan Jonas-Ausstellung dann gekippt und hat stattdessen Markus Lüpertz gezeigt, also was damals schon auch symbolisch gelesen wurde und für sehr viel Ärger gesorgt hat. Und deswegen ist es jetzt wie so ein verspäteter Triumph und fast als würde man den Leuten dann noch mal eins auswischen, die das damals verbockt haben, ist es jetzt ganz toll, dass das gezeigt wird. Und der aktuelle Direktor des Hauses der Kunst, Andrea Lissoni, ist halt zufällig auch der Kurator der Tate gewesen, der die Joan Jonas Retrospektive dort gemacht hat. Das heißt, er hat schon wahnsinnig viel mit ihr gearbeitet und war wirklich der perfekte Mann, um das jetzt da zu inszenieren. Und der hat sich dann, also ich habe den auch getroffen und der hat sich auch total gefreut und meinte, ja, sie, eigentlich wäre die Ausstellung jetzt auch schöner und größer, als sie damals gewesen wäre. Also sie ist jetzt im Erdgeschoss, was so die Premium, was so der Premiumplatz ist, und auch gleich, wenn man reinkommt, kommt man in eine riesige Installation und so. Das heißt, dass es eigentlich jetzt noch besser ist als damals, und insofern kann man dann auch zufrieden sein.
Jetzt habe ich ja in der Anmoderation, würde ich sagen, erstmal so Themen aus Ihrem Schaffen oder aus Ihrer Arbeit genannt, die jetzt ja per se erstmal nicht so kontrovers klingen. Kannst du das nochmal kurz vielleicht aber erklären? Liegt da doch vielleicht mehr Kontroverses in Ihrer Arbeit, als ich jetzt benannt habe? Und war das auch ein Grund, warum Sie dort nicht gezeigt werde von dem Interimsleiter des Hauses der Kunst? Oder worin lag das begründet?
Ich glaube, also es ist schon teuer, so eine große Joan Jonas Ausstellung zu zeigen, weil das sehr, sehr aufwendige Installationen sind. Das war sicherlich ein Grund. Und der andere war, dass dem das einfach nicht wichtig war, weil das ist irgendwie, das ist eine wahnsinnig wichtige Künstlerin, aber sie ist halt nicht so Blockbuster-mäßig Picasso oder so. Das ist halt eine weibliche Video- und Performance-Künstlerin. Und das ist, wenn man halt so ein bisschen rückwärts denkt, denkt man, ja, das ist jetzt nicht das, was jetzt irgendwie das Allerwichtigste ist auf der Welt. Aber es ist das Allerwichtigste auf der Welt. Das sieht man dann, wenn man die Ausstellung sieht.
Ja, und das Wichtigste ist wahrscheinlich doch, dass sie ja irgendwie vielleicht auch eine Art von Visionärin war. Also sie beschäftigt sich ja schon lange mit Themen, die jetzt total virulent sind. Und man sieht es dann auch eben visuell in ihren Arbeiten. Also zum Beispiel solche Schlagbilder wie Gletscher, Bienen und Vögel kommen immer wieder vor. Würdest du eben sagen, daran liegt sowas Visionäres, dass sie früher vielleicht auch als manche andere die großen Probleme unserer Zeit erkannt hat?
Ich glaube, dass sie hat einfach schon immer eine hohe Sensibilität gehabt für das, was sie umgibt. Und das war jetzt gar nicht so, glaube ich, dass sie jetzt irgendwie die Klimakatastrophe vorhergesehen hat oder so, sondern das war einfach so in ihrem Werk verankert, dass sie sich auch eben für Natur interessiert. Also erstmal nur ganz einfach als so eine Bedingung unserer Existenz. Also es ist jetzt halt, der Andrea Lissoni hat jetzt praktisch diesen Strang in ihrer Arbeit sehr geschickt herausgearbeitet, weil man daran natürlich sieht, wie aktuell sie ist. Dann kann man das sehr gut nachvollfragen. Also er hat ja zum Beispiel, er fängt mit einer ganz klassischen Arbeit aus von 1968 an, Wind, wo sie noch so ganz abstrakt eigentlich arbeitet, also so beeinflusst von dieser New Yorker Szene, dieser Choreografinnen-Szene, die so ganz abstrakt getanzt haben. Und da geht sie mit ein paar Leuten an den Strand und macht so eine Choreografie, wird gefilmt dabei, und da kommt es halt total windig. Also das heißt, die müssen halt praktisch das, was sie da ausführen, immer so gegen die Kräfte der Natur machen, müssen mit der Natur mitspielen, und da ist es so angelegt, dass es immer diesen Blick auch gibt auf die Natur. Und sie selber ist halt, also sie kommt aus New York, ist eine waschechte New Yorkerin, ist aber sehr lange schon, hat so ein Ferienhaus in Kanada auf dem Land, so richtig, und ist da auch immer wieder, und das ist für sie auch sehr wichtig. Also einfach diese Beziehung zur Natur kommt immer wieder in ihr Werk rein. Und das hat er dann auch wirklich sehr schön herausgearbeitet mit großen Installationen, die sich eben genau damit beschäftigen.
Ja, was anderes, was Sie ja interessiert, ist auch die Wissenschaft. Und sie arbeitet ja auch häufiger zusammen mit WissenschaftlerInnen, um den Sachen wahrscheinlich einfach noch mehr auf den Grund zu gehen. Oder was würdest du sagen, woran ist da Ihr Interesse begründet? Und wie zeigt sich dann auch, das ist ja auch immer spannend, so dass man verstehen kann, warum möchte ein Künstler tiefer in ein Thema einsteigen? Aber wie zeigt sich das dann auch in den Werken? Also einfach in der Differenziertheit, oder was würdest du sagen, oder vielleicht auch in Perspektiven, die man auf der ersten Ebene sonst gar nicht auf dem Schirm hat?
Ich glaube, was ihr einfach total wichtig ist, ist Recherche. Also sie möchte, also ihre Kunst ist ja poetisch, sagt sie. Also was am Ende herauskommt, sind wirklich so assoziative Folgen von Bildern, die sich sehr überlagern. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie da irgendwie so einen Vortrag hält und sagt, das ist jetzt so und so und hier schmelzen die Gletscher und darum geht, sondern sie setzt das sehr poetisch um. Aber ihr ist sehr wichtig, dass dahinter halt eine ganz, ganz harte Recherche steht und dass sie auch oft sehr lange sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern austauscht. Also da gibt es zum Beispiel diese große Installation, die sich mit dem Eis beschäftigt. Und da kann man das vielleicht mal ganz gut beschreiben. Also da ist ihre Grundlage ist eigentlich ein Roman aus den 1960er Jahren von Halder Laxness und der eigentlich sehr poetisch, also so das Eis beschreibt. Da geht es noch gar nicht um Klimawandel oder so. Und das ist dann so ihre Grundlage. Und dann sagt sie, ja, aber heute ist es halt so, dass das Eis schmilzt. Und sie ist dann selber dann auch in die Lofoten gereist und hat halt da verschneite Berge aufgenommen. Sie hat dann ins Eis gezeichnet und gleichzeitig kollagiert sie das dann halt noch mit anderen Aufnahmen, wo ihre Hände praktisch zeichnen mit Kohlestaub und so. Das heißt, es wird dann wirklich auch sehr metaphorisch und das ist dann sehr schön installiert. Also so arbeitet sie eigentlich, dass sie da auf der einen Seite die Wissenschaft hat und auf der anderen Seite das, was dann rauskommt.
Mhm. Sie arbeitet ja auch häufig mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Worum geht's ihr dabei? Also es ist nochmal so eine Idee von andere Perspektiven, sich selbst näher bringen oder was hat sie dir darüber auch erzählt, worum es ihr dabei geht?
Naja, sie hat dann gesagt, dass die junge Generation sie total, also es ist, glaube ich, ganz inspirierend, wenn man als schon sehr, sehr erfahrene Künstler mit jungen Menschen zusammenarbeitet. Sie hat damit angefangen, als sie ihre große Ausstellung auf der Venedig-Biennale hatte, wo sie den amerikanischen Pavillon bespielt hat. Und da war es ihr wichtig, dass sie da so einen ganzen Haufen von sehr diversen Kindern auch haben, weil sie fand, dass das Amerika besser repräsentiert. Und sie hat mir dann halt auch gesagt, was sie toll findet an der jungen Generation ist, dass die so viel wissen, auch über Ökologie, Klimawandel, Politik und so weiter.
Well, I think one of the big differences is their awareness of what's going on in the world because of social media, because of media in general. And I think they know what's happening to the planet. They know a lot. In other words, because they hear it in school, they hear it from their friends, they watch TV. So that's a big difference, I think.
Ja, ich finde, man denkt halt auch oft, dass die Kinder natürlich auch total überlastet sein könnten. Das ist ja auch irgendwie eine Art von Verantwortung. Und was man ja auch sieht, was bei erwachsenen Menschen so diese ganzen Themenkomplexe, Umwelt, Klima, die eigene Verantwortung innerhalb dieses großen, komplexen Systems, führt ja auch bei vielen zur Suche nach Antworten in ganz anderen Bereichen. Also auch so zum Beispiel zur Auseinandersetzung mit Spiritualität und Schamanismus. Das ist ja auch eine andere Form eigentlich, die Beziehung zwischen Mensch und Natur neu zu denken, neu zu verhandeln. Und auch dafür interessiert sich Joan Jonas, obwohl sie jetzt vielleicht nicht per se so eine Spirituelle ist. Mal sehen, ist auch eine halbe Frage an dich. Aber sie integriert ja schon zumindest so auf eine gewisse Art und Weise ja so diese Themen oder diese Erkenntnisse eher aus den Bereichen Schamanismus, Spiritualität in ihr Werk und ist dabei so sehr, sehr vorsichtig. Warum ist das so?
Also bei ihr ist es eigentlich so, dass diese Beschäftigung mit was wir Schamanismus nennen könnten, das kommt davon, weil sie von Anfang an eigentlich wissen wollte, wie entsteht eigentlich Kunst in Gesellschaften. Also das ist so eine anthropologische Neugierde. Und sie hat irgendwie früh, als sie nach Japan gereist ist, hat sie zum Beispiel sich mit dem No-Theater beschäftigt und mit der Maske. Und dieses Ritual, sie sagt halt, Performance ist zeitgenössisches Ritual. Also es geht darum, irgendwie da Bewegungen auszuführen, die man immer wiederholt und in denen man sich dann auch auf eine neue Weise, glaube ich, findet. Also dass sozusagen diese Hinwendung zum Ritual, die kam ganz früh, die hatte eigentlich noch gar nichts zu tun mit ökologischen Fragen oder so. Aber es ist natürlich so, wenn man sich dann mit indigenen Gesellschaften zum Beispiel beschäftigt, in denen das Ritual noch viel deutlicher sichtbar ist als in unserer westlichen Gesellschaft, dann kommt man natürlich automatisch auch zu so einem Schamanismus. Und sie hat mir das mal erzählt, sie hat eine früher, also was heißt früher, also sie hat mal auch ein Theaterstück gemacht, was sich beschäftigt so auf so eine sehr indirekte Art mit Abi Warburg. Das war ein deutscher Kunsthistoriker, der sich wiederum mit sozusagen den Grundformen, den Archetypen der Kunst beschäftigt hat. Und beide, also Abi Warburg früher und Joan Jonas später, waren mal bei den Hopi und haben da die sogenannte Schlangenzeremonie, den Schlangentanz gesehen, was ein ganz berühmtes Ritual ist. Und davon hat sie mir auch erzählt.
I went in the 60s to the Southwest to see the snake dance of the Hopi indigenous people. which was an amazing experience, but I could not bring that into my work in any way, because I can't quote, I mean, to respect them, you simply do not use their material or their culture in that way, because of the history that we have, that white people have in relation to when they came and destroyed so much and killed. So, but years later, I began to read Abby Warburg, and he also went there, end of the 19th century. But I liked his method of looking, of comparing cultures and comparing like gestures from all different cultures, and which is my method. You know, it was the way I worked. So then I decided to look back at that experience. And so I made a piece called The Shape, the Scent, the Feel of Things. And I didn't quote the Hopi or show the Hopi, but it was an inspiration. In order to do that, I had to do a lot of research to decide just how I can deal with this subject.
Ja, sie sagt dann, sie hätte sich das angeguckt und das hat sie total fasziniert, aber sie habe nicht und niemals direkt daraus zitiert. Also das heißt, es gibt bei ihr auch so ein totales Bewusstsein für die Fragen der kulturellen Aneignung. Sie sagt halt, sie als weiße Künstlerin kann jetzt nicht zu den Hopi gehen und dann praktisch deren Ausdrucksform kopieren, angesichts der Tatsache, dass halt praktisch ihre Vorfahren oder dass die Weißen halt Indigenen in den USA so dermaßen brutal unterdrückt und auch getötet haben in der Geschichte. Und das heißt, dass sie da sehr vorsichtig ist, also dass sie sich da inspirieren lässt, aber dass sie eben das niemals machen würde. Und dann hat sie mir noch ein bisschen da von diesem, von dem Stück erzählt, was sie daraus gemacht hat aus der Abi Warburg Sache, was ich lustigerweise damals in den Nullerjahren sogar gesehen habe in Berlin. Also das war wirklich ein ganz fantastisches Theaterstück auch.
Ja, kannst du das nochmal kurz erklären, wie das also quasi eingeflossen ist auf diese, sag ich mal, respektvoll distanzierte Art und Weise? Also das eben nicht so ganz, so bland zu kopieren?
Nein, da ging es dann eher um Abi Warburg. Also das heißt, es ging eher darum, dann so zu verfolgen, wie halt dieser wiederum weiße Kunsthistoriker sich dann dem annähert, genau. Und was sie halt interessant findet, ist einfach die Methode, die Warburg-Methode, dass man halt so in verschiedenen Kulturen praktisch kulturellen Ausdruck, was eigentlich eine ähnliche Funktion hat, dann vergleicht. Also es gibt so ja auch dann diese Beobachtung in der Anthropologie, auch das ganz ganz viele Gesellschaften oft Dinge machen, die gleiche Funktion haben, wie zum Beispiel dieses Maskenspiel oder wie sie sich gegenseitig oder wie sie sich ihre Geschichten erzählen und sowas findet sie halt total spannend.
Ja, diese Masken sind ja auch ein größeres Thema. Also man findet die auch in der Ausstellung immer wieder. Und du hast es jetzt ja gerade schon gesagt, dass die eigentlich aus dem japanischen No-Theater stammen. Aber ich glaube, da steckt auch noch mehr drin. Also was ist das Besondere oder das Wichtige für Sie an diesen Masken? Also warum ist das auch so prominent vertreten in der Ausstellung?
Ja, sie hat das nochmal ganz schön erzählt, dass sie eben das praktisch aus Japan mitgebracht hat und dass sie seitdem ganz viele Masken benutzt. Ständig zeigen ihr Leute Masken. Und dass das für sie damals als Performerin auch einfach so ein Ausweg war, weil sie wollte nicht Joan Jonas sein auf der Bühne, aber sie war keine ausgebildete Schauspielerin. Das heißt, um diesen Trick zu machen, jemand anders zu sein, war es für sie super, so eine Maske zu nehmen und dass man dann einfach ein anderer Mensch wird, sich anders bewegt, sich auch anders fühlt, wenn man das trägt. Das hat sie mir dann auch erzählt.
In my first video piece, Organic Honey, I was very influenced by my trip to Japan in 1970, and the No Theater works with, as you know, masks. So it was probably a direct result of seeing that made me, when I got back, to start to work with masks. But not at all in the Japanese way. So the first mask I used was a Canadian hockey mask, for instance, which I don't have here anymore. And then at some point people start giving you masks. So I collect masks, and you'll see in this installation of my objects. So I use masks to begin with because I didn't want to be Joan Jonas. And I wasn't an actress. I'd had no theater training. So using a mask erased my face and my personal expressions. And if you put a mask on, you start to move differently. That interests me.
Inwiefern nutzt, also man sieht die quasi in ihren Kunstwerken, aber sie selbst nutzt die ja für sich jetzt nicht, oder? Also so dieses so zurückzutreten und in eine andere Rolle zu schlüpfen, wie nutzt sie das heute?
Sie hat in ihrem Werk, also es gibt ein ganz berühmtes Werk, das heißt Organic Honey, da trägt sie Masken und sie hat auch später in Performances immer selber Masken getragen. Und dann, das setzt sich dann sofort, auch viele ihrer Akteure in ihren Stücken tragen Masken. Manchmal verkleidet sie sich auch ganz lustig und setzt sich wirklich so, spielt so die verrückte Alte und setzt so Perücken auf und so. Also es ist immer so ein Spiel mit der Identität und also so Kostüme, Verkleidung und so, das kommt einfach ganz viel. Und in der Ausstellung ist zum Beispiel ist halt so eine Wandinstallation, wo man diese ganzen Masken sieht, die in ihrem Atelier auch normalerweise aufbewahrt werden und die halt für sie so symbolische, wichtige Objekte einfach sind.
Und jetzt nochmal als allerletzte Frage, Elke, natürlich, weil immer bei Ausstellungen, die aktuell laufen, für Leute, die vielleicht noch unentschlossen sind, was sehr verwunderlich wäre nach diesem Gespräch, aber wie kann man nochmal zusammenfassen, was ist das Besondere an der Ausstellung, also warum sollte man dort nochmal unbedingt hin, sollte man dort unbedingt hin?
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Ausstellung. Man kommt da ganz beseelt und beglückt wieder raus. Also es gibt ganz viele sehr große Installationen von Joan Jonas zu sehen, in denen man sich wirklich ganz lange verlieren kann. Also das ist wie so ein Bad in Bildern eigentlich. Und gleichzeitig ist es aber sehr gut gemacht, dass man auch sieht, wie dieses heute sehr, sehr opulente und vielfältige Werk doch aus so einer formalen Stringenz herauskommt. Also dass man so die frühen Arbeiten sieht, wo wirklich so ganz abstrakt, auch noch skulptural, wo sie so skulptural arbeitet und dann halt diese großen Installationen, von denen viele wirklich auch berühmt sind, die sind teilweise auf verschiedenen Dokumentas gezeigt worden und sind viel besprochen worden und jetzt kann man das dann nochmal ganz in Ruhe sich ansehen und das ist auf jeden Fall ein richtiges Erlebnis. Also ich finde es ist auch die erste richtig große Ausstellung von Joan Jonas. Es ist wieder so typisch, dass halt eine Frau, die immer wirklich gearbeitet hat und auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber eben doch nicht so viel wie jetzt Männer ihrer Generation. Und deswegen ist es irgendwie toll, dass man das jetzt da sehen kann.
Also nochmal die Gelegenheit, quasi das große Œuvre einer noch lebenden, sehr, sehr großen Gegenwartskünstlerin sich anzuschauen in München und das noch bis zum 26. Februar 2023. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Danke, Elke, an dich, dass du schon mal deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Alles klar.
Und in der nächsten Folge geht es hier um Feminismus und Kunst im 21. Jahrhundert. Da spreche ich dann nämlich mit zwei der drei KuratorInnen der Ausstellung Empowerment im Kunstmuseum in Wolfsburg mit Uta Ruhkamp und Katharina Koch. Die haben sich nämlich über mehrere Jahre mit Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Menschen aus der LGBTQIA+-Community beschäftigt. Und das Ergebnis ihrer Arbeit ist diese Ausstellung Empowerment. Ja, also deswegen hört unbedingt rein und natürlich auch gerne in alle anderen Folgen von Kunst und Leben vom Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Wenn ihr diesen Podcast und neue Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. Und dann landet ganz bequem jede neue Folge bei euch in eurem Feed. Bedanken möchte ich mich dann auch noch an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikard. Die hatte die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Steinert. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Sage Tschüss, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.